Heute bei CT Uplink reden wir über Schnäppchenlügen, das, was uns immer ärgert, wenn wir Sachen kaufen wollen und die werden billiger angepriesen, als sie eigentlich sind. Wir reden über Grafikkarten und in was für Probleme man kommen kann, wenn man einen Telefonanschluss und einen DSL-Anschluss nicht von der gleichen Firma hat. Bis gleich. CT Uplink. Tag, willkommen bei CT Uplink. Heute reden wir über die 24 nochmal. Ist gerade am Kiosk in diesem schönen Grün. Sieht ein bisschen aus wie Entengrütze. Cooles Heft. Rudi ist zum ersten Mal hier. Mit dir reden wir nachher über die Schnäppchenlügen. Gleich, direkt. Martin war, glaube ich, schon mal hier, oder?
Ja, schon 8-mal oder so.
Wow. Und Stargast heute.
Naja.
Hey.
Ja. War auch schon mal
hier. Du warst auch schon mal hier, ne? Ja, aber da habe ich nicht moderiert, das habe ich nur gesehen. Ja, ich moderiere das mal wieder auf besonderen Wunsch eines Zuschauers, der sich das gewünscht hat, fand ich cool.
Deine Frau.
Kein Kommentar. Nee, ich glaube, die guckt das nicht. Die guckt so einen Blödsinn hier nicht. Ja, lass uns gleich erstmal einsteigen mit den Schnäppchenlügen. Das steht hier vorne drauf. Ist ein großes Thema. Da geht es ja eigentlich um, also ihr habt euch ja ganz viele Bereiche angeguckt, aber eigentlich geht es um die Sache, ich möchte irgendwas kaufen. Irgendwas Technisches und irgendwie steht dann da, das ist das Beste ever und wenn ich das dann irgendwie habe oder vielleicht sehe ich es auch schon vorher, dass an diesem Angebot irgendwas nicht stimmt, oder?
Ja, also ganz besonders immer, wenn es angeboten wird und da haben wir also eine ganze Menge schöne Flyer geflöht und da findet man fast auf jedem irgendetwas, wo dann doch so ein bisschen getrickst wird und da gibt es einige Tipps, wo man wirklich drauf achten sollte, die dann doch bei der Auswahl stark helfen.
Hast du ein paar Beispiele? Also ich persönlich, mir ist aufgefallen, wir haben jetzt gerade ein DSL oder überhaupt einen Breitband-Internetabschluss abschließen wollen und haben festgestellt, man kann überhaupt nicht mehr sagen, wie viel man bezahlt. Also man macht ja dann so ein 24 Monate Vertrag und dann steht dann die ersten zwei Monate 19 Euro, das steht ganz groß und dann gibt es vier Monate, kostet es dann irgendwie die 25 und ab dann kostet es irgendwie 49 und man braucht irgendwie Algebra oder so, um sich dann auszurechnen, wie viel man eigentlich bezahlt.
Ja, das ist einer der beliebten Tricks, ganz besonders eben bei Providern, egal ob das Festnetz oder Mobilfunk ist, beim Mobilfunk gibt es da noch ganz andere Tricks. Grundsätzlich sollte man erstmal ganz vorsichtig werden, sobald irgendwo über dem Angebot oder hinter dem Angebot ein hochgestelltes Sternchen oder noch schlimmer eine Zahl und die dann fortlaufend steht. Meistens findet man dann, wenn man auf einer Webseite guckt und sich informieren will und dann ganz runterscrollt, findet man dann plötzlich ganz, ganz klein die Erklärungen dazu, meistens noch sehr schlecht lesbar. Aber in einer Textmenge, die einen dann doch überrascht und eventuell auch erschreckt.
Okay, also da stehen dann die Sachen drin, also dass sich dann irgendwie ab dem sechsten Monat mehr bezahlt oder genau. So, ne? Ihr habt euch aber auch irgendwie Hardware angeguckt, also so Kataloge von den großen Computerhändlern,
ja, wie nennt man das? Elektroanbietern allgemein. Jede Woche in der Zeitung liegt und wo immer die neuesten und tollsten und natürlich modernsten Schnäppchen stehen.
Was gibt es denn da so für Tricks?
Da gibt es je nach Gerät oder Gerätegattung ganz unterschiedliche Tricks. Also zum einen, was günstig ist, sollte man irgendwie immer im Hinterkopf behalten, irgendwo sparen die dran oder irgendwas sagen sie nicht. Deswegen sollte man, wenn man sich so ein Angebot anguckt, nicht drauf gucken, was da steht. Toller Prozessor, großes Display, sondern was nicht steht. Das ist viel interessanter, nämlich was das für ein Display zum Beispiel ist. Wenn sie sagen, ja, ein ganz tolles LC-Display, dann ist es mit Sicherheit irgendein billiges Display, was also so winkelabhängig ist, dass man also wirklich nur ganz gerade davor stehen muss. Sonst verändern sich sofort die Farben oder man sieht alles schwarz auf weiß, weiß auf schwarz oder so. Also da sollte man schon drauf achten, wenn da zum Beispiel ISP-Display steht oder so. Dann weiß man, dass man ein gutes, winkelunabhängiges Display bekommt. Das ist also nur ein Beispiel. Also erstmal bloß immer gucken oder fragen, was steht da jetzt nicht? Und was wollen die nicht so gerne sagen? Wo haben sie dann doch wieder dran gespart?
Ich meine, gut ist ja, man kann ja zum Beispiel die CT kaufen, ne? Da stehen ja oft, wir haben ja oft schöne Tests für sowas. Also
wir haben immer schöne Tests.
Immer schön. Ja, das Problem ist halt, manchmal hat man das Problem, dass wir gerade Grafikkarten testen, ich will aber einen Fernseher kaufen, ne? Und das ist natürlich immer so ein bisschen so. Aber in der Regel kann man natürlich in unser Heft gucken. Aber hast du noch so ein paar andere Tipps? Ich meine, du beschäftigst dich ja viel mit Druckern.
Ja.
Ich hab null Ahnung von Druckern. Ich weiß nur, dass die immer kaputt gehen und mit Linux nicht drucken. Und
die Patronen sind Müll, ja.
Und die Patronen sind unheimlich teuer. Also, ja. Wo muss ich denn da aufpassen?
Also da sollte man auf jeden Fall aufpassen, wenn es günstig ist. Und Drucker, in diesen Prospekten stehen, sind immer unglaublich günstig. Dazu muss man einfach wissen, dass die Druckerhersteller es ganz genauso handhaben wie die Mobilfunkprovider, die das neueste iPhone für 1 Euro anbieten. Natürlich bekommt man ein iPhone nicht für 1 Euro, sondern man muss dazu einen super teuren Vertrag für 2 Jahre abschließen und darüber wird der dann quersubventioniert. Und genauso machen die Druckerhersteller das auch. Sie bieten ein Multifunktionsgerät mit Scanner, mit Fax teilweise, mit superschnellem Drucker und 5 Farben und alles für 89,99 an. Das Ding kostet wahrscheinlich in der Produktion das Doppelte, aber das Geld holen sie sich dann durch den Verkauf der Tinten wieder rein. Mhm. Und deswegen sind die Tinten eigentlich so teuer.
Das heißt, man sollte vielleicht auch mal sich den Drucker angucken und dann, bevor ich den kaufe, erstmal gucken, was kosten die Patronen dafür zum Beispiel, oder?
Das sollte man auf alle Fälle machen. Dann sollte man auch, wenn man so ein Gerät kauft, gleich im Hinterkopf haben, die Patronen, die da mitgeliefert werden. Das sind nämlich grundsätzlich kleine Patronen und die bringen meistens noch weniger Seiten als die normalen, die man dann kauft.
Das heißt, ich kann eigentlich gleich schon mal noch
eine Tinte mit dabei kaufen. Man kann gleich schon noch mal einen Satz kaufen. Da steht dann natürlich nicht geringer befüllt oder so. Das stimmt meistens auch nicht unbedingt. Sondern da steht dann Starter- oder Setup-Patrone. Es ist so, die werden eingesetzt, dann muss das ganze Drucksystem erstmal befüllt werden. Und dadurch geht eine ganze Menge Tinte flöten, die man nicht mehr verdrucken kann. Und das heißt, mit diesem ersten Satz kann man weniger Seiten pro Patrone drucken, als wenn man hinterher eine Patrone nachkauft. Zumal sollte man beim Nachkauf dann auch gleich darauf achten, viele Hersteller bieten dann XL-Patronen an. Da ist mehr Tinte drin, die sind zwar etwas teurer, aber wenn man dann so den Tintenpreis pro Seite berechnet, sind die immer günstiger.
Hm. Also mit anderen Worten, ich sollte wahrscheinlich nicht so sehr also würdest du überhaupt von solchen Angeboten abraten? Also meine Oma hat immer gesagt, was billig ist, ist meistens nicht gut.
Das stimmt nicht immer, aber natürlich gibt es immer irgendwelche Pferdefüße. Also eins, was mir sofort aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob wir die Werbung hierbei hatten, aber es war eine ganz tolle Werbung für einen Canon-Drucker und dann stand da neueste Technik und dann noch ein Logo der IFA, 2015
natürlich. Also würde man denken, der wurde jetzt gerade vorgestellt.
Genau. Und das Gerät, was da drunter abgebildet wurde und recht günstig angeboten wurde, war natürlich das Vorjahresmodell.
Haben sie wahrscheinlich im Vorjahr auf der IFA vorgestellt.
Genau, das war auf der IFA, das heißt auf der IFA stellen sie es nicht mehr vor, aber ist egal. Auf jeden Fall war es ein Jahr alt. Hm. Gut, es war dafür günstig und manchmal lohnt es sich auch, gerade bei Druckern vielleicht nicht das allerneueste Modell zu kaufen. Ein Jahr alt bedeutet nämlich, wenn man sparen will, bekommt man alternativ Tinten. Und bei den ganz neuen Modellen werden meistens auch neue Patronenformen eingesetzt. Und für die gibt es erstmal keine günstigen Alternativtinten, denn da müssen die Alternativtintenhersteller überhaupt erstmal die neuen Patronenformen, die müssen entweder zertifiziert werden oder sie müssen irgendeinen Chip knacken, der da drauf sitzt. Und das dauert. Kann also mehrere Monate dauern, bis es dafür eine kostengünstige Alternativtinte gibt. Und dann kann es noch sein, wenn es die ersten gibt, dass die anderen nicht funktionieren.
Also sollte man nicht so viel drucken, wenn man sich so ein neues Gerät kauft.
Am besten gar nicht.
Nein, bevor man sich einen Drucker kauft, gilt es, wie bei vielen Geräten, man sollte sich überlegen, was will ich eigentlich mit dem Ding? Mhm. Will ich viel drucken? Will ich regelmäßig drucken? Will ich selten drucken? Und danach sollte man sich so ein Gerät kaufen. Wenn ich sage, okay, ich drucke pro Woche zwar 1-2 Seiten, aber bis ich so eine Patrone mit 200 Seiten, ich sag jetzt einfach mal so, leer habe, dann vergehen schon ein paar Monate, da kann ich ruhig auch eine teure Patrone kaufen. Wenn ich jetzt aber vorhabe, also wirklich pro Monat 500 Seiten zu drucken, dann würde ich von diesen Schnäppchen fast grundsätzlich abraten.
Also grundsätzlich kann man wahrscheinlich, lese ich jetzt mal so raus, schon Schnäppchen kaufen, aber nicht, weil die jetzt gerade in einem im Katalog sind. Also einfach den Katalog, oh, das ist billig, das kaufe ich jetzt. Sondern ich habe mich vorher informiert und weiß, das ist für das, was ich machen will, eigentlich kein schlechtes Gerät und dann kaufe ich das jetzt.
Und dann muss ich noch dazu sagen, was dieses Alter angeht oder Altgeräte, Altlasten, muss man manchmal sogar sagen. Manchmal tauchen natürlich auch solche Sachen auf. Ich habe hier einen ganz tollen HP A3 Drucker, der kostet nur noch 77 Euro.
Oh, das ist aber günstig.
Das ist sehr günstig. Das Gerät hat mal 300 Euro gekostet. Es liegt aber daran, dass ich sagte, oh, ein alter Bekannter, der kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ja, den habe ich vor 5 Jahren mal getestet. Das heißt, der ist also nicht nur vom vorigen Jahr, sondern der ist wirklich richtig alt. Und da ist es schon wieder was ganz anderes, wenn man wirklich ein Altgerät kauft. Das bedeutet nämlich, ich kaufe das jetzt ganz neu. 77 Euro ist natürlich ein Schnäppchen, okay. Aber wehe, da geht irgendwas mal kaputt. Oder ich bekomme ein neues Betriebssystem und will dafür einen neuen Treiber haben. Denn Treiber-Support wird es für diese alte Schnäpfe hier nicht mehr geben. Da kann man dann wirklich drauf warten, also oder dann hinterher wird dann groß gejammert, wieso kriege ich dafür Windows 10 keinen Treiber mehr für? Ja, als das Ding hergestellt wurde und anfänglich verkauft wurde, da gab es noch nicht mal Windows 8.
Habt ihr seid, also ich meine, ich weiß ja nicht, ob ihr das zugeben wollt, aber seid ihr mal irgendwo so bei sowas mal reingefallen?
Nie. Also,
nie.
Und nie würde er das zugeben. Ja, das
ich glaube, das ist schon jedem mal passiert, klar, mit also irgendwas. Ne?
Gerade beim Thema Notebooks ist es mir mal passiert, aber zum Glück im Versandhandel und da hat man ja 14 Tage Rückgaberecht. Da habe ich so ein Notebook gefunden, das entsprach eigentlich ziemlich genau dem, was wir bei CT getestet haben und ich war dann ein bisschen schlampig und habe es halt sehr schnell bestellt. Da stellte sich dann aber raus, ja, das ist im Prinzip das Gerät, was wir getestet haben, nur es hatte hinten noch 3 andere Buchstaben dran. Also im Prinzip die gleiche Basistypenbezeichnung und dann dahinter noch irgend so ein Schnutzbrussel.
Und
das hieß eben, dieses Ding kann nichts, hat keinen schnellen Prozessor und ist eigentlich sonst auch doof, ne? Und das habe ich dann beim Auspacken schnell festgestellt, gemerkt, also nee, das willst du gar nicht haben. Und dann, okay, zusammenpacken, Rückgabe, 14 Tage Rückgaberecht gibt es ja nun im Versandhandel. Dann war ich wieder los, den Mist. Aber geärgert habe ich mich natürlich trotzdem, weil es macht Arbeit, sich so ein Ding anzugucken. Und beim nächsten Mal habe ich halt dann genauer hingeguckt.
Ich habe mal, da habe ich natürlich noch nicht bei der CT gearbeitet, aber da habe ich wirklich mal, ich brauche den USB-Hub. Und dann bin ich einfach in so einen Laden gegangen und nee, Computerladen irgendwo, habe einen USB-Hub gekauft. Der war auch irgendwie im Angebot und billig und so. Ich dachte, ey, was können die, das ist ein USB-Hub. Ich meine, was können die daran falsch machen? Ja, klar, das Ding hat irgendwie nichts mit Strom versorgt. Die Hälfte aller Geräte, die ich da dran gehängt habe, ging nicht. Und das wurde so warm, dass ich das irgendwie nach 2 Wochen dann mich nicht mehr getraut habe, das zu benutzen, weil ich gedacht habe, das schmilzt gleich durch die Tischplatte. Also ja, manchmal fällt man da einfach rein, glaube ich. Ne? Gut, Augen auf beim Schnäppchenkauf.
Ja.
Und wenn ihr noch, also
was Georg gerade erzählt hat, das kam ja jetzt noch, das war fast unser Aufhänger für diesen Artikel, weil ein Kollege, der hatte da auch ein Gerät, eigentlich ein hochwertiges Gerät, und zwar ein Akkuschrauber, gesehen und sah, der ist ja super günstig, hat den im Internet bestellt.
Das ist der hier, oder?
Genau.
Ja.
Und da steht das kleine Wörtchen Solo. Er war dann doch etwas überrascht, als er feststellte, dass er das war, diesen Akkuschrauber auch bekommen hatte, allerdings ohne Akku und ohne Ladegerät. Das heißt, er konnte mit dem Ding überhaupt nichts anfangen. Insofern war es wahrscheinlich das teuerste Schnäppchen, was er eingekauft hat.
Ja, das,
da musst du erstmal teure Hochzeit feiern, ne? Mit einem richtigen Akku.
Ja, das ist lustig. Ja, also ich finde den Artikel super. Also schon allein solltet ihr unbedingt nochmal lesen, weil da einfach also Sachen, ich kaufe halt heutzutage nichts mehr nach so Katalogen, ne? Aber ich finde einfach die Anekdoten, die da drin stehen, total super. So, und jetzt von auf die Nase fallen zu, wie macht man es richtig?
Ach, was für eine
wenn
Überleitung.
Wenn ihr eine Grafikkarte kaufen wollt, was durchaus sein könnte, weil, also ich persönlich habe gerade eine gekauft, weil Nächste Woche kommt Fallout raus, ne? Bin ich ein Riesenfan, Fallout 4. Und ich brauchte eine neue Grafikkarte. Mhm. Bin ich zu Martin gegangen. Ich habe ja den Vorteil Martins gegenüber. Ich habe gesagt, Martin.
Für den einen Vorteil, für genau. den anderen, ne?
Ja. Ihr müsst dafür schon die CT hier lesen. ja. Es gibt ja so alle möglichen Einsatzzwecke, ne? Für so, also ich meine, ich will High-End-Gaming machen mit 4K, vielleicht will ich aber auch einfach nur ab und zu mal was spielen oder ich brauche irgendwie was für einen Bürorechner. Die hast du eigentlich alle abgedeckt in dem.
Also Grafikkarten ist halt, ich würde fast sagen, Minenfeld. Also wenn man keine Ahnung hat, dann kann man ganz schnell auf so eine Mine treten und hat in der Tat, man denkt, man hat ein Schnäppchen oder eine ordentliche Karte gekauft und hat eigentlich was gekauft, was man gar nicht so richtig braucht. Ich kann ja da noch eine kleine Sache dazu sagen, auch Thema Schnäppchen bei Grafikkarten, das ist ein Gebiet, wo es das immer wieder gibt, wenn dann Grafikkarten verkauft werden für 70, 80 Euro, die dann mit 4 GB Speicher angepriesen werden, braucht überhaupt niemand. Also in diesem Bereich unter 100, 120 Euro brauchst du nicht mehr als ein Gigabyte. Die meisten Karten haben 2, aber das sind halt so die Marketing-Sachen, wo die Hersteller ihre Karten dann verkaufen wollen. Prinzipiell hast du natürlich recht, das ist immer eine Frage des Zweckes. Das heißt, will ich spielen, will ich Büroarbeiten tätigen, will ich mal surfen oder Video gucken oder brauche ich sowas, was so ein bisschen dazwischen liegt oder vielleicht auch eine Karte, mit der ich viele Monitore anbinden möchte. Prinzipiell ist die Frage ja, brauche ich überhaupt noch eine Grafikkarte, wenn ich halt nur Büroarbeiten tätigen möchte? Und die Antwort darauf ist meistens nicht mehr. Zumindest im Bereich so zwischen 60, also bis 60 Euro rum. Da sind die integrierten Grafikchips von Intel und AMD durchaus konkurrenzfähig in der Leistung, in der Funktionsvielfalt auch. Es gibt aber so ein paar kleine Stolpersteine, wo man aufpassen muss. Zum Beispiel, der Intel-Grafiktreiber ist, obwohl Intel eine verdammt solvente Firma ist, immer noch nicht so ausgeprägt in Sachen Funktionsvielfalt, wie das der AMD- oder Nvidia-Grafiktreiber ist. Wenn ich also jetzt sage, ich möchte 2, 3 Monitore konfigurieren und an das System hängen, da bieten mir halt tatsächlich Grafikkarten einerseits den Vorteil, dass sie meistens genug Anschlüsse bieten. Das ist ja bei der integrierten Grafik vom Mainboard abhängig. Andererseits wiederum den Vorteil, dass sie wirklich gute Tools mitliefern in ihren Grafiktreiber-Optionen, dass man zum Beispiel auch eine Rahmenkorrektur tätigen kann und solche Dinge, die einem dann vielleicht im täglichen Betrieb wichtig sind. Ansonsten die Leistung in diesem Bereich ist sehr vergleichbar, wobei man auch aufpassen muss. Es werden ja gerne die schnellsten integrierten Grafikkerne verglichen mit Einsteiger-Grafikkarten. Und dann kommt man dann relativ schnell zum Schluss, hoch, tatsächlich, die 60-Euro-Klasse erreichen die Prozessor-Grafikkerne auch. Was man meistens aber nicht so oft sieht, ist, dass diese ganz schnellen integrierten Grafikkerne eben nur in den verdammt teuren Prozessoren stecken, die dann 300, 400 Euro kosten. Und wer hat die? Ein normaler Bürorechner steckt vielleicht, wenn überhaupt, ein 4-Kern-Prozessor drin, manchmal noch Dual-Core i3, i5. Die normalen haben dann also tatsächlich Grafikeinheiten, die leistungsmäßig ausreichen, aber halt eben in der Liga 40, 50 Euro spielen.
Was mich ja immer so ein bisschen verwirrt, es gibt ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich will eine externe Grafikkarte, ich kaufe mir, gibt es ja 2 Hersteller. Du hast Nvidia, ne, und AMD. So. Es gibt aber irgendwie ja 6 Millionen verschiedene Namen, die da draufstehen. Also irgendwie Hersteller, die Nvidia-Grafikkarte nehmen und die dann verkaufen. Mhm. Kannst du da irgendwas über den Daumen gepeilt sagen, was ich da haben will? Also, ich meine, mich verwirrt das total.
Wie viel Zeit habe ich denn?
Versuch's mal kurz zu machen.
Also, was willst du jetzt genau wissen?
Also, wie gehe ich da dran? Wenn ich mir jetzt eine Grafikkarte kaufen will, ist das egal, ob die jetzt von Asus ist oder...
Okay. Also prinzipiell, du hast das gesagt, es gibt letztendlich noch 2 Hersteller, die sich gehalten haben, die konkurrenzfähige Grafikkarten bauen. Das sind AMD und das ist Nvidia. Es gibt auch noch Matrox, muss man fairerweise sagen. Die sind aber in einem extremen Nischenmarkt unterwegs und nur im Profibereich. Also die haben sich auf so Multimonitor-Karten spezialisiert. Die halten auch nicht mehr mit im Bereich der 3D-Funktionen, aber das wollen sie auch gar nicht. Also sie sind in ihrem Profibereich und sind vielleicht glücklich da. AMD, Nvidia, konkurrieren stark miteinander. Es gibt letztendlich alle 6 bis 8 Wochen mindestens eine neue Grafikkarte, je nachdem welcher Bereich. Alle 6 bis 12 Monate gibt es eine neue Generation. Genau. Und die bauen dann den Grafikchip, konstruieren und bauen den Grafikchip und packen den auf eine Platine. mit Speicher und so weiter. Also es ist sozusagen eine Referenzplatine. Mhm. Und jetzt gibt es Partner von AMD und Nvidia. Das ist zum Beispiel, wie du gesagt hast, Asus und MSI und Gigabyte und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele verschiedene. Und die können dann entweder die Referenzplattform nehmen, die AMD oder Nvidia anbieten. Oder, und das tun sie meistens, sie entweder verändern sie die Platine ein bisschen oder sie bringen andere Kühlsysteme drauf, statten die Karten teilweise mit ein bisschen mehr Speicher aus und so weiter und so fort. Und dadurch entsteht diese hohe Heterogenität im Grafikkartenmarkt. Du hast Hersteller von Grafikkarten, du hast Partner der Hersteller, die eigene Grafikkarten verkaufen, die sie unter anderen Namen auch noch verkaufen und die eigene Anhängsel nutzen, die wiederum auf die Funktionen der Karte hinweisen. Das heißt, das typische Anhängsel ist OC, die Karte ist also overclocked, die ist übertaktet. Okay, die ist ein bisschen schneller, da weiß man, oder weiß man meistens, was man kriegt. Dann gibt es noch Anhängsel wie Silent, das kann bedeuten, das Ding hat keinen Lüfter, kann aber auch bedeuten, das Ding hat einen Lüfter und der ist leise, oder kann bedeuten, das Ding hat einen Lüfter und der Lüfter ist entgegen des Wortes Silent nicht leise. Also man muss da tatsächlich einen Test lesen, wie bei uns zum Beispiel in CT, um das wirklich herauszufinden. Das weiß man vorher in der Tat nicht.
Das ist echt ja, ein bisschen Minenfeld. Was empfiehlst du denn im Moment? Nehmen wir mal an, ich habe mir jetzt einen neuen Rechner zusammengebaut, mhm, und ich möchte eine solide Grafikkarte haben, mit dem ich halt ja Spiele spielen kann. Ich will jetzt nicht Top-End, ne? Was kaufe ich denn da so und was kostet
das? Ja, also da kommt es drauf an. Wenn du einen, die Fragen sind so klar formuliert. Wenn du zum Beispiel zu Hause noch einen...
Ich will Fallout 4 spielen.
So, dann wäre meine Gegenfrage, was hast du denn für ein Display?
Ja.
Also üblicherweise in heutzutage, Full HD, ja, ist immer noch weit, weit verbreitet.
Also nur Full HD.
Mit Abstand.
Nur,
ja. Nur.
Da kann man sagen... Gut, wenn ich jetzt unbedingt alle Detailoptionen hochdrehen möchte, was du wahrscheinlich möchtest, dann sollte man schon so 180, 200 Euro investieren. Da gibt es die Nvidia GeForce GTX 960 bzw. die AMD R9 280, die ungefähr in diesen Preisbereichen liegen. Und da wir ja diese zwei Hersteller haben, jeder Hersteller hat wiederum Vor- und Nachteile. Nvidia kann man sagen, die sind ein bisschen teurer als AMD, haben dafür... was den einen oder anderen vielleicht wichtig ist, HDMI 2.0. Das heißt, Sie können 60 Hertz Fernseher, 4K-Fernsehgeräte mit 60 Hertz ansteuern. Sie können über CUDA konstruierte Anwendungen beschleunigen. Gibt es aber fairerweise gar nicht mehr so viele. AMD ist dafür günstiger und hat auch einige Vorteile. Also es gibt so bestimmte Grafiktechniken, die nur AMD hat. Es gibt bestimmte adaptive Synchronisierung. Das würde jetzt viel zu weit gehen. Muss man sich halt, das steht auch alles in dem Artikel, muss man sich vorher mal informieren. Das wäre der Bereich Full HD. Wenn ich jetzt sage, 27 Zoll Monitor hätte ich doch gerne mit 2560 Bildpunkten, da muss man schon mehr Geld ausgeben, da ist man so ungefähr bei 300 Euro dabei. Wir haben dann auch konkrete Empfehlungen im Artikel stehen, das können sich die Leser dann anschauen. Da wird es allerdings wiederum nicht so einfach, weil Nvidia hat an sich eine relativ gute Karte in dem Bereich, die GeForce GTX 970, die allerdings Anfang des Jahres, naja, als Schummelkarte in die Wikipedia-Einträge eingegangen ist. Thema Schnäppchen und Anpreisung.
Irgendwas mit Speicher, der nicht...
ohne wobei, das Thema jetzt nochmal
komplett
auf... Nee, es war kein Schnäppchen, das ist das Schlimme. Also da waren halt nur 3,55 GB Speicher angebunden und ein paar weniger Funktionseinheiten drin. Das macht die Karte per se nicht prinzipiell langsamer, aber es gibt Situationen, wo sie langsamer ist und die Leute wissen es dann nicht. Und wenn du 4K spielen willst, was ja total hip und trendy ist, zumindest was man so liest, musst du richtig viel Geld ausgeben. Dann brauchst du eine Grafikkarte, die hat eine Leistungsaufnahme von 250 bis 300 Watt. Du musst also eigentlich ab 400, 450 Euro geht's los, dass du mit mittlerer Detailstufe spielen kannst in 4K. Eigentlich müsstest du 500 bis 700 Euro ausgeben. Und das ist halt schon mehr als einige 4K-Monitore mit 60 Hertz
Funktionalität kosten. Ich muss sagen, das habe ich ja gemacht. Ne? Mhm. Also ich habe mir, glaube ich, die 980 geholt.
Ohne Ti, genau.
Genau, ohne Ti, aber hauptsächlich auch so ein bisschen aus Future-Proofing. Also ich habe mir überlegt, ich möchte jetzt die Karte ein paar Jahre in dem Rechner haben. Ne? Das ist natürlich auch was man sich überlegen
Ich darf mal ein bisschen lachen, ja. Also ein paar Jahre, also vielleicht anderthalb.
Naja, bei mir ist es so, ich bin halt nicht so wie Martin hier, wenn der irgendwie drei irgendwas an der Kantenglättung, wenn der einen Riss sieht, ein Tearing-Ding, dann
muss ich sofort direkt eine neue
vorbei,
kaufen,
dann braucht er direkt eine neue Karte.
Hast du noch einen passenden Monitor
für? Also ich hatte vorher irgendwie, glaube ich, eine 555, die hatte ich ziemlich lange in Betrieb. Also ich wollte das einfach nur ansprechen, weil das ist ja eine Sache, über die man sich auch Gedanken machen. Ne? Also wie lange kann ich diese Karte benutzen? Was kommen da für Spiele in den nächsten zwei Jahren raus? Und da kann ich dann vielleicht nicht mehr die höchste Detailstufe, aber es sieht immer noch einigermaßen schön aus, wenn man nicht Martin ist.
Das stimmt. Aber wie gesagt, das leicht gehässige Lachen von Georg war schon richtig, weil natürlich, also die Karte kaufst du jetzt für 500 Euro und in, sagen wir mal, 7-8 Monaten gibt es eine Mittelklasse-Grafikkarte für 200 Euro, die diese Leistung hat.
Verdammt.
Das ist natürlich dann immer, ich verstehe, dass man sagt, okay, jetzt will ich es aber richtig haben, aber ich meine, man kann auch nicht für ewig warten. Das ist ja bei unserem Technikbereich immer der Fall, ne? Aber im Grafikkartenbereich geht es halt doch noch relativ flink voran. Bei den Prozessoren ist da die Entwicklung etwas gemächlicher. Also man kann heutzutage, ist auch noch so ein Thema, man kann heutzutage, solange man einen Vierkernprozessor hat und der nicht unbedingt älter als 3 Jahre ist, reicht der für alles locker aus. Im Bereich Spiele. Ne? Also ich habe hier mal, ich weiß nicht, haben wir eine Detailkamera?
Wir haben eine Detailkamera, soll ich da was
rein? Ich will jetzt auch gar nicht mehr länger reden. Ich habe mal als Beispiel mitgebracht, das ist ungefähr die Größe, wo die Grafikkarten losgehen. Das ist jetzt einfach ein Referenzmodell als Anschauung. Also man sieht schon die kleinen Hände von Fabian.
Meine Mädchen.
Wirkt immer noch verdammt groß bei dieser Grafikkarte.
Das ist auch, weil ich die so weit in die Kamera
halte. Also das sind halt Karten für sehr kompakte Bürosysteme.
Gibt doch mal eine große zum Größenvergleich.
Also
erstmal die mittlere.
Machen wir mal die mittlere. Das ist so das Typische. Am besten hältst du die mal andersrum, damit die Leute die beiden Lüfter sehen, die auch typisch sind.
Gar nicht so einfach.
Das ist so eine typische 200-Euro-Grafikkarte. Die passt quasi fast überall rein. Ist relativ sparsam und effizient und braucht nicht unbedingt ein neues Netzteil, was auch noch ein Thema ist. Und wenn wir dann in die Bereiche gehen, 4K.
Es gibt mir mal was Richtiges hier.
Also das ist die Grafikkarte GeForce GTX 980 Ti.
Vergleiche die mit der kleinen.
Die kostet 700 Euro knapp. Und das ist sozusagen mit das Schnellste, was Nvidia zurzeit bietet. Also,
und das ist doch jetzt die Einsteigerklasse, wenn ich richtig in Fullspeed 4K spiele.
Dann geht es eigentlich da los, richtig.
Um das nochmal zu sagen, da ist der Lüfter ungefähr so groß wie die erste Karte.
Genau, da musst du aufpassen, dass die nicht ansaugt. Und das Hardcore-Modell.
Ja, das kann ich gar nicht in die Kamera
versuch rein. Versuch es zumindest mal. Ah. Das ist jetzt die allerschnellste Grafikkarte, die es gibt.
Sieht allerdings aus,
mit zwei Cores. Die R9295X2.
Die sieht also aus, als hätten wir die gerade aus dem Borgwürfel ausgebaut.
Die ist, glaube ich, schätze ich jetzt mal 31,7 cm lang und passt halt auch nicht in jedes Gehäuse. Da brauchst du dann halt auch, sie verbraucht im Mittel 600 Watt.
Ja, und da hängt noch so ein Lüfter
dann halt
dran.
Auch, das ist eine Wasserkühlung.
Ah, super.
Ja, also mit Radiator und Pipapo. Das heißt, du brauchst ein Riesensystem. Also Riesengehäuse. Du brauchst ein richtig fettes Netzteil, was auf jeden Fall über 100 Euro kostet, weil, wie gesagt, 600 Watt Grafikkarte. Georg, PC-Komponenten, Pi mal Daumen, 200 Euro wird 200 Watt.
1200 Watt solltest du dann schon haben, sonst wird es eng.
1200 Watt sollte man da haben, wenn man auch noch ein paar Festplatten und so weiter drin hat. Also ist alles ein kompliziertes Thema, aber es ist tatsächlich so, wenn man sich da ein paar Grundinformationen angelesen hat, kriegt man es zumindest hin, sich aus diesen 1300, 1400 Grafikkarten, die es zurzeit gibt, tatsächlich die rauszufischen, die ist, die man haben will.
Ja, und wenn ihr euch eine kaufen wollt, ich meine, die CT gibt es gerade noch, könnt ihr dann schön alles drin lesen.
Plus, da ist sogar noch ein extra Artikel drin für Linux-User von meinem Kollegen Thorsten Lehmhüß. Der ist sehr detailliert, also wer das wirklich genau wissen will, welche Grafikkarte sich für Linux eignet, kann gleich weiterlesen.
Muss ich sagen, als Linux-Nutzer, das ist ja, du hast das gerade als Minenfeld bezeichnet, das ist ja nochmal, als wäre das Minenfeld nochmal vermint.
Ja.
Weil da muss man ja Glück haben, wenn die Karte überhaupt läuft.
Es ist als letzte kleine Anekdote.
Es wird doch besser, oder?
Es wird besser, unter anderem durch SteamOS, also die Firma Valve, die will ja so ein bisschen in Richtung Linux gehen. Da gibt es auch schon verdammt viele Spiele, die unter diesem Linux-Betriebssystem SteamOS laufen. aber es ist, also unter Windows ist es halt so, es fällt sofort auf, wenn im Treiber wenn irgendeine Macke im Treiber ist. Es gibt genug Leute, die das reviewen, es gibt viele, viele Spiele, die laufen, und wenn bei einem Top-Titel was nicht funktioniert, merkt man es relativ schnell. Mhm. Unter Linux, da die meisten Top-Titel nicht sofort unter Linux laufen, wenn sie überhaupt kommen, können so Dinge passieren, wie bei AMD, die vor 3-4 Jahren in ihren Grafiktreiber nur eine einzige Rasterendstufe angebunden hatten. Das ist jahrelang so gewesen. Also die Dinge haben 16, 32 oder 64. So kannst du auch den Faktor dann nehmen. Also es war selbst 1998 besser sozusagen zur Zeit. Hat keiner gemerkt. Ne? Also, aber die Entwicklung geht voran, auch unter Linux.
Ja, cool. Egal, was ich da jetzt für eine Grafikkarte in meinem Rechner habe, wenn ich irgendein modernes Spiel spielen will, brauche ich Internet.
Und verdammt schnelles.
Da kommt ja Georg ins Spiel. Du hast eine echt krasse Geschichte hier drin. Erzähl mal.
Es geht mal wieder um die beliebte Rubrik Vorsicht Kunde. Wir haben über den Fall eines Lesers berichtet, der hat halt einen sogenannten Split-Anschluss. Das heißt, er hat auf der einen Seite Telefon von der Telekom und habe aber sein DSL von 1&1. Mhm. Das heißt, auf derselben Leitung sind zwei Anbieter. Das ist auch so vorgesehen. Das hat die Regulierungsbehörde für die Telekommunikation vor vielen, vielen Jahren gesagt. Okay, liebe Telekom, das musst du zulassen. Du musst also Konkurrenten ermöglichen, quasi auf deiner Leitung eigene Dienste anzubieten. Das hat dieser Kunde gemacht, war auch jahrelang ganz glücklich. Und dann kam er eines Tages nach Hause. Da war noch ein Telekom-Techniker am Basteln im Haus. Und er hatte schon Schlimmes geahnt, kommt nach oben. Und die ganze Anlage ist tot. Kein Bild, kein Ton, kein Telefon. Mhm. Also weder DSL noch Telefon gehen. Ist dann natürlich als erstes mal in den Keller gegangen, hat geguckt, was der da gemacht hat. Und hat festgestellt, ja, es ist doof irgendwie gelaufen. Der ist da nicht mehr angeklemmt. Und daraufhin hat er sich bei der Telekom beschwert. Dann kamen ein paar Techniker von der Telekom vorbei und haben das dann wieder repariert. Nach der Reparatur ging dann aber dummerweise nur das Telefon. Also DSL war tot. Und damit war das Thema für die Telekom aber auch durch, weil du hast bei uns einen Telekommunikationsvertrag für Telefon und Telefon geht wieder, also wir haben es entstört, tschüss. 1&1 hat dann versucht, jetzt DSL auch wieder zum Laufen zu bringen, aber irgendwie kam die Kommunikation mit der Telekom nicht in Gange und es ging auch nicht so richtig vonstatten. Da hat der Kunde sich selber nochmal schlau gefragt, hat mal in den Kasten hineingeguckt, hat da festgestellt, die Telekom hat was ganz Trickreiches gemacht. Die haben ihn nämlich mit seinem Anschluss bei der Reparatur auf einen sogenannten Splitter gesetzt. Ein Splitter ist so ein Multiplexer gesetzt. Multiplexer ist im Prinzip so ein Trickgerät, wo ich mit einer Leitung reingehe und mit 6 bis 8 Leitungen rausgehen kann. Das heißt, auf dieser einen Leitung können 8 Leute telefonieren. Aber kein einziger von denen kann DSL haben, weil das geht nicht. Das ist einfach nicht vorgesehen. Dieser Splitter kann man sich vorstellen wie so ein Wahlschalter. Wie so ein Wahlschalter. Ne? Der schaltet halt immer schön um und das schön schnell. Da kann man kein DSL machen. Aber telefonieren kann man damit. Ja, und das war dann fast schon das Ende der Geschichte. Wenn nicht noch der Treppenwitz gekommen wäre. Kurz darauf hat dann eine andere Dame im Haus, die kannten sich da alle im Haus ganz gut, freudestrahlend erzählt, ja, sie kriegt nächste Woche DSL von der Telekom. Die hat nämlich einen Telekom-Vollanschluss bekommen. Und
mit Internet
und allem. Telekom verkauft ja inzwischen nur noch Anschlüsse, die halt nicht mehr Analogtelefon haben oder ISDN, sondern das ist alles quasi über DSL gemacht. IP-Anschlüsse nennt sich das auch. Ja, so einen Anschluss hat sie bekommen. Das geht natürlich nicht, wenn man einen Multiplexer hat, sondern das ging dann über die Leitung, die bisher dem Kunden gehört hat. Und der ist jetzt halt auf dieser toten Leitung gewesen. Dann haben wir die Telekom gefragt, wie ist denn das? Hallo, geht's noch? Und hat die Telekom gesagt, wieso? Der hat halt Telefon bei uns und das ist in Ordnung. Wir haben uns gedacht, das ist nicht in Ordnung, sind zur Regulierungsbehörde gegangen, haben da mal gefragt, Jungs, wie seht denn ihr das? Und die Regulierungsbehörde sagt, naja, wir regulieren Telefon und Telefon hat der Mann ja.
Ein Teufelskreis, ne?
War das irgendwie so ein bisschen raus aus der ganzen Geschichte. Die Firma 1&1 war dann natürlich auch nicht besonders glücklich, weil die haben natürlich einen Vertrag mit der Telekom auf dieses sogenannte Line-Sharing. Mhm. Den Vertrag hat die Telekom gebrochen. Und wie es dann von der Regulierungsbehörde so schön hieß, da gab es dann bilaterale Gespräche zwischen 1&1 und der Telekom. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Zwei Jungs mit Knüppel und die mögen sich ja im Moment auch unheimlich in der Werbung, hauen die ja auch schön aufeinander ein. Und das ist so ein Fall natürlich total super. Ende vom Lied war auch Ende vom Artikel. Der Mann hat kein DSL mehr, kriegt jetzt halt von 1&1 ein Sonderkündigungsrecht. Aber Ja, das war zwar das Ende des Artikels, aber noch nicht das Ende der Geschichte, denn ein paar Tage später, nachdem der Artikel erschienen ist, müssen diese bilateralen Gespräche mit kleinen Knüppeln zwischen 1 und 1 in der Telekom dann doch irgendwas bewirkt haben. Da kam nämlich ein Bautrupp. Da haben sie ein schönes Loch gegraben und haben ein neues Kabel gelegt von dem Verteilkasten in das Haus hinein. Da gibt es also jetzt ein paar neue freie Leitungen und vielleicht kommt der Kunde demnächst dann irgendwann nochmal auf so eine freie Leitung. Dann hat er auch wieder DSL.
Das ist für uns doch alle der Albtraum, oder? Da kommt, du hast Internet, du bist total glücklich, dann kommt irgendein Techniker und dann zack, hast du kein Internet mehr und Leute sagen dir, du kannst auch kein Internet mehr kriegen.
Ja, ist jetzt, Internet ist jetzt leider kaputt.
Und du brauchst es halt heutzutage für so viele Dienste. Ja, dann natürlich. Geht vielleicht Netflix nicht mehr, dann kann ich kein Spiel mehr spielen, weil alles online nur noch läuft
kannst
oder registriert werden muss.
Kannst nicht mehr banken, du kannst...
Ne? Gar oder man nutzt halt sein wahrscheinlich Edge-Handy oder so. Ja, aber das macht da auch nicht so viel Spaß, ne?
Ja, Edge ist gut.
Also was mich ein bisschen überrascht hat, ist, am Ende vom Artikel steht drin, dass die Bundesnetzagentur sagt, also ich habe ja immer gedacht, als die Telekom privatisiert wurde, wäre das alles so geregelt worden, dass, also als die Telekom noch staatlich war, mussten die deren Anschluss zur Verfügung stellen. Ich habe gedacht, das ist jetzt übergegangen auf die anderen Firmen im Markt. Das heißt, wenn du da eine Leitung liegen hast, muss irgendwer dir einen Anschluss stellen.
Ja,
ist ja offensichtlich nicht.
Die Gesetzeslage ist tatsächlich ausgesprochen vertrackt und die Regulierung ist auch sehr unvollständig, muss man einfach mal sagen. Es gibt ein Gesetz, das die Telekom als sogenannten Grundversorger, und zwar nur die Telekom, dazu verpflichtet, jeden Haushalt mit Telefon zu versorgen. Das ist von Anno Dütsch irgendwie 1955 oder so das Gesetz. Und das war damals total fortschrittlich und war eben auch eine Auflage mit im Rahmen dieser Privatisierung der Telekom.
Was noch von Bismarck,
dass die das gefälligst, ja, Bismarck ist jetzt nicht von 55, aber also ist echt schon ziemlich betagt. Und da ist aber nicht viel weiter passiert. Was es halt danach noch gab an Regulierung ist, dass man die Telekom gezwungen hat, halt wenn ein Konkurrent auf die Leitung will, dann muss sie ihn drauflassen. Die Telekom ist verpflichtet, anderen die letzte Meile, also das Stück Kabel zwischen Hausanschluss und Haus zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise zwischen Verteilerkasten und Hausanschluss zur Verfügung zu stellen. Aber es gibt im Moment keinen gesetzlichen Anspruch darauf, dass ich DSL bekomme oder irgendeinen anderen schnellen Internetzugang. Die faseln zwar alle, ja, ihr müsst jetzt schnelle Internetanbindungen machen, bla bla bla, und ist auch gerade wieder so ein Hilfspaket verabschiedet worden, aber unterm Strich gibt es diesen Anspruch einfach nicht. Und damit passiert natürlich das, was immer passiert. Die Unternehmen picken sich die Rosinen raus und realisieren dann zum Beispiel einen Breitbandanschluss durch LTE. Aber es tut mir leid, LTE ist kein Breitbandanschluss, weil es gibt keine echte Flatrate für LTE. Das heißt, ich habe da immer irgendwelche Obergrenzen, also was weiß ich, 300 Kilobyte oder 300 Megabyte oder vielleicht auch 1 Gigabyte oder 2 und danach wird das Ding schnarchend langsam. Also irgendwie... Was uns fehlt, ist da an der Stelle wirklich mal ein Politiker, der sich hinstellt und sagt, okay, liebe Jungs, ihr dürft gerne das ausbauen, ihr müsst bestimmte Standards einhalten und der Stand der Technik, den müsst ihr einfach liefern. Aber das traut sich auch keiner so richtig im Moment.
Ich meine, du hast ja jetzt ein Recht auf einen Telefonanschluss, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist der Telefonanschluss egal, den benutze ich nicht.
Ja, aber ich habe doch ein Mobiltelefon, wozu brauche ich zu Hause ein Telefon?
Ja, und nicht mal das benutze ich sehr viel. Also alles, was ich mache, wenn ich eine Pizza bestelle.
Du hast aber zu Hause auch Netz.
Ja.
Es gibt Leute, die haben auch das nicht.
Also das Problem habe ich auch. Bei mir zu Hause, ich bin so nah an dem Sendemast dran, dass ich da drunter bin und keinen Empfang habe. Das ist super toll. Also nicht mal die Tanz von der Banking-Dings kommen manchmal an. Das ist ganz toll. Dann kannst du auch nicht banken.
Ist halt Speckgürtel Hannover.
Ja. wenn die jetzt noch das Internet abdrehen, das wäre mein absoluter Albtraum. Also ich träume nachts davon, dass ein Techniker kommt und dann...
jetzt kommt ja eigentlich noch der witzige Punkt dazu, dass die Telekom und alle anderen natürlich nur noch ins Internet wollen. Du hast es ja eben schon erwähnt.
Genau. Es wird ja alles umgestellt auf IP-only. Jetzt ist ja gerade die große Kündigungswelle. Also alle Leute, die wie ich noch einen ISDN-Anschluss haben, werden jetzt mehr oder minder zwangsumgestellt. Mhm. Bin ich bei uns in der Straße sehr gespannt. Wir haben noch Oberleitung, also an so Masten hängt das drin. Das ist mitten in Hannover. dadurch habe ich auch netto 4 Mbit.
Wo wohnst du?
Satte 4 Mbit. Also ich bin immer wieder glücklich über diese sagenhafte Transferrate. Aber wenn die uns jetzt umklemmen, auf IP-only beispielsweise, dann werden sie mit diesem Kabel nicht weit kommen. Beziehungsweise ich werde danach einen Albtraum haben. Wir wohnen mit ein paar mehr Leuten zusammen. Da wollen mehrere Leute gleichzeitig telefonieren. 4 Mbit kann man sich ausrechnen. Wenn da einer telefoniert und der zweite auch noch telefoniert und irgendeiner noch meint, einen Download machen zu wollen, dann habe ich entweder Telefonate, die sich anhören, oder aber ich habe Downloads, da kann ich Kaffee trinken oder in den Verlag fahren, mit dem USB-Stick wieder zurückfahren, ist schneller.
Also wer noch ein freistehendes Haus in der Region Hannover hat, mit gutem Anschluss, meldet sich bitte bei Georg Schnurr.
Ja, aber Grundvoraussetzung, dass der Verteilerkasten direkt vor dem Haus, vor der Haustür steht, dass er da also dann wirklich Full Speed hat.
Also ich wollte halt das nur nochmal sagen, weil Georg das meinte, LTE, ne, und es kann eine echte Flatrate und man hat vielleicht 300 oder selbst wenn man einen Gigabyte hat. Als ich Netflix ausprobiert habe, ein paar Monate, da hatte ich pro Monat ein Datenvolumen, VDSL 50, okay. Hatte ich ein Datenvolumen von 300 bis 400 Gigabyte, ja. Nur über IPTV, also über zumindest Netflix-Stream. Mhm. Da habe ich mich selber gewundert, aber das realisiert man gar nicht, wie groß die Datenmengen sind, die man heutzutage braucht.
Ja, und vor allem LTE, also wenn du irgendwas machst, was Echtzeit braucht. Also ich habe lange Zeit einen Podcast gemacht mit jemandem aus England, dann musste ich halt mit dem in Echtzeit reden. Oder wenn du, weiß ich nicht, Gott bewahre, du machst irgendeinen First-Person-Shooter online. Ich meine, da hast du halt über LTE, das geht einfach also nicht.
Ping-Zeiten sind dann leider bei 3 Minuten langsam.
Dabei sollte bei LTE eigentlich genau das ja besser werden. Jetzt ja, kommt noch der Witz dazu, dass LTE im Prinzip ja sehr schnell ist. Die sagen hier 50, 100, 100. Ich glaube, die Telekom macht sogar mit 150 ja. Megabit pro Sekunde Werbung. Und wenn man jetzt überlegt, dass man eine schnelle Inklusivvolumen, ein schnelles Inklusivvolumen von 1 oder meinetwegen 5 Gigabyte hat. Das ist in 20 Sekunden durchgenudelt. Und dann ist für den Rest des Monats Stille. Oder fast jedenfalls. Ja, dann tropft es nur noch.
Das ist
eigentlich lächerlich. Es ist ein Anachronismus.
Wir müssen über was Lustiges noch reden. Ich habe gedacht, bevor wir fahren, ich gucke jetzt Martin an, weil der auch so ein Spielefreak ist. Und wie ihr seht hier steht das ganze Fallout-Zeug rum. Nächsten Dienstag kommt Fallout 4 raus und ich freue mich schon. Ich freue mich so sehr. Ich habe 3 Tage Urlaub genommen. Die Kollegen lachen mich schon aus seit 2 Wochen, um das zu spielen.
Hast du schon genehmigt gekriegt?
Ja, der ist schon durch. Sonst hätte ich das hier nicht gesagt. Ich habe heute sogar geschafft, noch diese Spezial-Edition zu kaufen mit diesem Pip-Boy-Teil. Und ich wollte einfach nur mal zeigen, ich habe diese App installiert, weil ich die so großartig finde. Ich habe zwar, also wenn ihr noch nie Fallout gespielt habt, in dem Spiel kommt so ein sehr anachronistisches Gerät vor, was man sich so um den Arm schnallt. Und da haben die jetzt wirklich so ein Teil gebaut, wo du dein Handy reinstecken kannst. Das habe ich natürlich noch nicht. Was will der jetzt hier? Egal. Er sagt mir, ich brauche irgendwie Ton oder so. Aber ich habe die App schon installiert, weil die gibt es natürlich schon von Android und die wollte ich nochmal kurz zeigen.
Also du bist komplett gehypt.
Wirklich cool. Ja, also was die nachher macht, ist, in dem Spiel ist das Pause-Menü dieses Gerät, was der Spielecharakter um den Arm hat. Und da werden halt so Sachen angezeigt, wie irgendwie, wie viel Lebensenergie du hast und so. Und die haben jetzt versprochen, dass sie dann halt mit dieser App, dass du, während du das Spiel spielst, dann auf deinem Arm das sehen kannst. Ich bin total begeistert.
Wir hätten gerne einen Live-Uplink, während du spielst.
Ja, dann müsste ich aber...
Ich hätte das gerne nicht.
Ja, vorher müsste ich mir ja dann was
an... Du hast ja auch nicht genug Bandbreite.
Müsste ich mir die rein...
Das wäre ein Einzelbild aus der Regie.
So, das wäre Einzelbild im Fallout.
Das ist aber der Finger in der Wunde.
Ja, ich freue mich da total drauf. Bin ich der Einzige? Sag du mal was.
Ich fliege dann nach Spanien, mache andere Dinge.
Was?
Mhm. Geht. Man kann, es gibt ein Leben außer im Internet, also im realen.
Real life.
Es gibt es für mich nicht. Deswegen ist ja mein Albtraum auch, dass sie mir irgendwann das Internet abklemmen. Ja. Naja, egal. ihr könnt mir ja mal schreiben oder uns, ob ihr euch darauf freut oder auf was ihr euch sonst so freut. Wir freuen uns immer über Feedback. Mhm. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr Artikelideen habt, auch gerne, setzen wir auch gerne um. Könnt ihr eine E-Mail schreiben an uplink@ct.de und wir haben eine Facebook-Seite. Da solltet ihr auch drauf gehen, ist ganz lustig. Jom aus der Regie postet hier oft dann da mal so.
Oder twittert uns Videos. An.
Antwiegen könnt ihr uns auch, @uplink. Ne? Und ja, wir freuen uns auf alles, was ihr so schreibt. Ich würde sagen, bis nächste Woche, dann bin ich wahrscheinlich nicht dabei, weil ich Fallout spiele.
Wollte gerade sagen, da war doch was. Tschüss.
Alles klar. Tschüss.